Deutschlandfunk. Der Tag.
Es war eins der ganz großen Versprechen am Beginn der Ampelkoalition im letzten Jahr. Cannabis, Haschisch, soll legalisiert werden. Wie genau das jetzt gehen soll mit dem legalen Verkauf dieser Droge, mit dem legalen Besitz, mit dem legalen Kiffen, dazu hat es in Berlin heute erste konkrete Details gegeben. Vom zuständigen Minister Karl Lauterbach.
Wir wollen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen.
Cannabis legal machen, das ist natürlich ein absolutes Reizthema und die Kritiker sind sofort am Platz. Klaus Holitschek zum Beispiel von der CSU.
Cannabis hat ja sehr wohl eine gesundheitsgefährdende Komponente. Gerade wenn ich daran denke, ab welchem Alter das Hirn erst ausgebildet ist und viele andere Fragen. Auch Kinder- und Jugendärzte warnen da. Und ich kann nicht verstehen, warum man jetzt diesen Weg tatsächlich gehen wollte oder sollte.
Aber egal, ob die CSU das jetzt gut findet oder nicht, Cannabis könnte in Deutschland schon im übernächsten Jahr legal werden. Welche Hürden es da noch gibt und wie das konkret funktionieren kann, das erklärt gleich Panayotis Gavrilis in unserem Hauptstadtstudio. Außerdem heute die bittere Wahrheit hinter der Mülltrennung. Eine Greenpeace-Recherche zeigt, dass jede Menge Plastikmüll im Ausland landet, darunter auch hochgiftige Abfälle. Ich habe mit einem Greenpeace-Mitarbeiter gesprochen, der an dieser Untersuchung beteiligt war. Alles an diesem Mittwoch, dem 26. Oktober 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, wir stehen in Deutschland möglicherweise vor einer Kehrtwende in der Drogenpolitik. Die Ampelkoalition will Cannabis, unter einigen Auflagen wohlgemerkt, legalisieren. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat für ein entsprechendes Gesetz heute Einzelheiten vorgestellt. Panayotis Gavrilis hat das für uns in Berlin beobachtet. Hallo Panayotis.
Hallo, grüß dich.
Panayotis, Cannabis legal machen. Wie stellt sich die Regierung das vor?
Ja, da gibt es ein Eckpunktepapier. Der erste Aufschlag, könnte man sagen, das war heute im Kabinett. Cannabis und THC sollen künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel gelten. THC, für alle, die es nicht wissen, ist die psychoaktive Substanz, also der rauschbewirkende Bestandteil von Cannabis. Der Anbau und Vertrieb von Genusscannabis soll staatlich lizenziert und kontrolliert werden. Und wenn es überhaupt so weit kommt, dann dürfen eben nur Volljährige Cannabis kaufen und die kontrollierte Abgabe soll eben nur in behördlich zugelassenen und überwachten Geschäften erfolgen. Da ist die Rede von Apotheken, aber auch eben von Spezialshops. Also im Kiosk um die Ecke soll es das eben nicht geben. Und es soll auch immer ein Beratungsgespräch geben bei jedem Kauf. Und die Koalition erhofft sich dadurch, dass auch eben die Menschen, also dass die Gesundheit letztendlich durch diese kontrollierte Abgabe, dass man eben mehr zum Gesundheitsschutz beiträgt und dass der illegale Markt und die organisierte Kriminalität eingedämmt werden. Es gibt noch einen Eckpunkt, der ist ganz wichtig. Es gibt eine Begrenzung, wie viel man kaufen darf, also 20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum. Und privat, falls du es vorhast, könntest du 3 Pflanzen anbauen dürfen. Und man muss dazu sagen, ein generelles Werbeverbot soll es auch geben und eine Cannabissteuer soll eingeführt werden. Das ist sozusagen, erstmal zusammengefasst, sind das die Eckpunkte.
Jetzt hast du gesagt, Mindestmenge 20 bis 30 Gramm. Was sagen denn die Recherchen? Wie viele Joints kann man davon drehen?
Also ich habe mir sagen lassen, damit kann man sich eine ganz gute Menge drehen. Also wenn man vielleicht so rechnet, 0,2 Gramm vielleicht pro Joint, je nachdem, wie viel Tabak man dazu gibt, wie sehr man auf THC setzt, dann kann man, also ich sage es jetzt mal, mindestens 30 Joints, wenn nicht sogar eigentlich mehr, wenn nicht sogar doppelt so viele daraus machen. Also das ist schon eine ordentliche Menge. Ich muss eine Sache noch ergänzen. Es wird nach wie vor geprüft, weil das ist ja erst für, also wenn überhaupt, musst du quasi 18 sein, um Cannabis zu kaufen. Und wenn du aber 18 bis 21 bist, da wird eben geprüft, eben, ob man diesen THC-Gehalt begrenzt, weil man eben sagt, es gibt ein erhöhtes Risiko bei eben jungen Erwachsenen, dass sie eben Psychosen bekommen oder dass sie eben dadurch vielleicht ein möglicher Schaden bleiben könnte.
Okay, Panayotis, also lass uns das vielleicht nur der Klarheit einmal ganz kurz durchspielen. Wenn es tatsächlich zu diesem Gesetz kommt und wenn ich das richtig gesehen habe, 2024 könnte es frühestens soweit sein. Dann könnte ich im Januar 2024 in eine deutsche Apotheke gehen und sagen, ich hätte gern 30 Gramm Cannabis.
Ja, dann müsstest du wahrscheinlich dann erstmal deinen Ausweis zeigen und damit dann auch ganz deutlich und klar ist, dass du wirklich über 18 bist, dann wird mit dir darüber geredet, dann wirst du da aufgeklärt, dann wirst du wahrscheinlich so eine Art Päckchen bekommen mit Packungsbeilagen, wo dann eben drin steht, was das alles bewirkt, dann soll es auch Hinweise geben auf Beratungs- und Behandlungsstellen, wenn du das Zeug dann eben vielleicht nicht so gut verträgst, aber theoretisch ja, du wirst im Prinzip, so ist auch die Idee, so, als würdest du dir im Prinzip ein Bier holen am Späti im Kiosk, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand. Aber grundsätzlich, das ist die Idee, dass man eben Cannabis entkriminalisiert, so eben das Wording der Koalition, dass man sagt, okay, es gehört so oder so schon zum Alltag. Es ist alltägliche Realität, dass die Menschen eben da draußen kiffen und wir wollen das sozusagen hier steuern, kontrollieren.
Und woher soll die Apotheke dieses Cannabis bekommen?
Ja, das ist eben die Frage. Die Apotheken, die werden immer so als Beispiel genannt. Das wird noch geprüft. Man will Cannabis sozusagen das gewerblich zulassen, dass man es eben gewerblich anbauen kann. Dann die Frage ist aber sozusagen, wie soll das funktionieren? Das soll Lizenzen geben, dass man das eben gewerblich anbauen kann, aber das sind eben so die Details, wo man dann eben nicht weiß, ist es dann irgendwie eine Art Gewächshaus, was dann mit Stacheldraht irgendwie umzäunt ist, dass da halt niemand rein kann, was muss man da für Auflagen erfüllen, aber das ist die Idee, dass sozusagen, dass man weiß, was man da am Ende eigentlich bekommt und dass der Staat eben die Kontrolle darüber hat.
Und wahrscheinlich, nehme ich mal an, es ist mit den Apotheken auch noch nicht wirklich abgesprochen. Also wenn wir hier jetzt über Apotheken sprechen, wahrscheinlich raufen sich da einige Apotheker schon die Haare, die uns jetzt zuhören und sagen, wie bitte, ich soll in 2 Jahren möglicherweise Cannabis verkaufen? Oder gibt es da schon Näheres?
Ja, sie werden sich die Haare raufen. Von Apothekenverbänden hört man eben das, wie sozusagen, wir haben hier einen Heilberuf. Also wir sorgen ja dafür, dass man eben den Menschen hilft. Man muss dazu sagen, Cannabis ist ja aktuell schon zugelassen zu medizinischen Zwecken. Also man kann das ja bekommen. Wenn man eben eine Erkrankung hat, dann kann man eben Cannabis als Schmerzlinderung durchaus einsetzen. Das gibt es ja, also Cannabis auf Rezept. Ich würde jetzt sozusagen, es ist natürlich so ein Aufregerthema, ja. Also man hat die Corona-Schutzimpfung in den Apotheken bekommen, jetzt demnächst gibt es da auch irgendwie Cannabis. Ich würde jetzt sozusagen da nochmal, weil es so ein populäres Beispiel ist, aber ich glaube, die Grundidee ist, dass es eben zertifizierte Shops sind, wo man dann reingeht und da sozusagen erstmal aufgeklärt wird und dann wird dir das eben angeboten, dann kannst du es kaufen und dann musst du dich ausweisen lassen. Aber das sind eben diese Details, deswegen auch nur Eckpunkte, wie das am Ende dann konkret aussieht, das wissen wir noch nicht.
Panagiotis, jetzt wurde ja jahrzehntelang gesagt, Cannabis ist illegal, weil es der Gesundheit schadet, auch weil es, sagen viele, eine Einstiegsdroge ist für härtere Drogen. Was hat denn die Koalition jetzt zu diesem Kurswechsel gebracht?
Naja, man hat das im Koalitionsvertrag reingeschrieben. Man sieht sich ja als diese Fortschrittskoalition und somit auch Fortschritt in der Drogenpolitik, weil man eben sagt, na gut, Cannabis, ich habe es erwähnt, das ist Alltag. Die Leute kiffen und die kriegen das Zeug irgendwo da draußen und wir wissen nicht und wir sehen sozusagen die Folgen. Das hat Lauterbach heute gesagt, der Bundesgesundheitsminister, der hat gesagt, naja, die bisherige Drogenpolitik, die ist im Prinzip gescheitert. Wenn man mal auf die Jugendliche schaut, da erwähnt er die Zahl 25% der 18- bis 24-Jährigen, die hätten eben bereits konsumiert und er will eben mit der Abgabe, mit dieser Legalisierung, wie auch immer, will er tatsächlich Jugendliche dann mehr schützen, weil man eben mehr Kontrolle darüber hat. Und die grundsätzliche Motivation dieser Koalition ist, dass man ja Cannabis entkriminalisiert und sagt, okay, nur weil du kiffst, nur weil du irgendwie ein paar Gramm mit in der Tasche mit dir führst, bist du halt kein Krimineller, sondern das gehört zum Alltag dazu, wie eben ein Glas Rotwein oder wie eben eine Flasche Bier.
Woran könnte das Ganze denn jetzt noch scheitern?
Ja, es gibt rechtliche Zweifel und daran hängt vieles. Also völkerrechtlich gibt es mehrere Verträge, 3, die den Umgang mit Suchtstoffen wie Cannabis klar limitieren, darunter ein Übereinkommen der Vereinten Nationen, dem ist eben auch Deutschland verpflichtet. Dann gibt es europarechtlich das sogenannte Schengener Durchführungsübereinkommen. Wahnsinnig schönes Wort. Aber darin verpflichten sich die Mitgliedsländer, die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmittel aller Art, also auch Cannabis, sowie den Verkauf und die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel zu unterbinden. So. Und Lauterbach machte da heute auch kein Geheimnis draus, dass es rechtlich schwierig wird. Und hören wir mal kurz, was er dazu gesagt hat.
Diese Eckpunktepapiere werde ich heute nicht als großen Durchbruch in der Drogenpolitik verkaufen, weil wir sind jetzt zunächst einmal in einer Phase, wo wir prüfen, ob die Grundlage, die wir heute geschaffen haben im Eckpunktepapier, ob diese auch international, insbesondere nach Völkerrecht und europäischem Recht, tragfähig ist.
Und die Bundesregierung argumentiert, dass es so mit diesem Vorhaben nun eben besser gelingen könnte, Kriminalität zu bekämpfen und gelingen könnte, eben einen besseren Gesundheitsschutz eben zu etablieren. Und die EU-Kommission soll nun eine Vorabprüfung machen. Was heißt das? Sie schauen sich diese Eckpunkte an und sagen, europarechtlich wird das irgendwie schwierig. Und dann hat Lauterbach auch gesagt, wir warten ab, was dabei rauskommt. Weil der Hintergrund ist, und das wurde auch als Beispiel genannt, Beispiel Pkw-Maut, wurde ja, da gab es ja Klagen und Deutschland musste dann die Pkw-Maut einkassieren. Und er sagt, naja, wenn Brüssel sagt, das wird schwierig, dann lassen wir das. Also der Gesetzentwurf, der ist sozusagen, der ist on hold. Da wird man eben abwarten, was Brüssel dazu sagt. Also das ist ein rechtlich nicht ganz unkompliziertes Verfahren, weil soweit ich das weiß, wäre Deutschland mit das erste EU-Land, das sozusagen den Anbau von Cannabis gewerblich erlauben würde.
Was sagen denn die Erfahrungen aus dem Ausland? Gibt es andere Länder, in denen sowas funktioniert?
Ja, es gibt andere Länder, also da wird zum Beispiel immer angeführt Portugal als Beispiel. Portugal, das kann man so sagen, hat eines der liberalsten Drogengesetze der EU. Seit 2001 ist der Konsum von Drogen legal. Also wer in Portugal mit Haschisch oder eben auch Crack für den Eigengebrauch erwischt wird, der muss nicht vor den Richter, sondern eben zur Ärztin oder Arzt oder eben zu einer psychologischen Beratung. Und da wird dann eben Aufklärung betrieben. So, man hat dann die Niederlande, man kennt ja die Coffeeshops, da sagen, ja, schaut doch, wie es in den Niederlanden funktioniert. Da ist der, muss man dazu sagen, anders als viele glauben, ist Cannabis dort nicht legal, sondern der Konsum, der wird letztendlich geduldet. Ja, und auch der Verkauf ist straffrei, wenn man ein lizenziertes Geschäft, also einen Coffeeshop betreibt. Aber diese Coffeeshops müssen ihre Produkte weiterhin illegal einkaufen. Es gibt andere Beispiele. Estland, Tschechien, Portugal habe ich erwähnt und Spanien, auch dort musst du nicht fürchten, dass du irgendwie in den Knast kommst, wenn du eben kiffst. Und Berlin ist jetzt hier auch ein Beispiel. Da sind 10 Gramm Haschisch, wenn du die mitführst oder Marihuana, dann ist es kein Problem. Dann muss eigentlich die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. Bei 10 bis 15 Gramm, dann muss sie es nicht mehr einstellen. Kann aber, also ab 15 Gramm wird es dann halt kritisch. Also es gibt da verschiedene Auslegungen und unterschiedliche Toleranzgrenzen.
Okay, jetzt will die Bundesregierung das also mit einem möglichen neuen Gesetz noch weiter fassen. Was sagt denn zu diesen Eckpunkten jetzt die Opposition im Bundestag?
Ja, ganz unterschiedlich. Simone Borchert von der CDU-CSU-Fraktion, sie sagt, dieses Eckpunktepapier, das ist völlig unzureichend. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist absolut nicht ausreichend und die Prävention und Aufklärung sollte man verbessern, bevor man da irgendetwas legalisiert. Und sie spricht auch von einem Wirrwarr beim THC-Gehalt. Also wer soll das kontrollieren? Anders Artis Skirpina, der ist Sprecher für Drogenpolitik bei der Linksfraktion und der begrüßt zum Beispiel, dass es eben keine THC-Obergrenzen mehr gibt, also keine THC-Obergrenzen für sozusagen über 21-Jährige. Bei 18- bis 21-Jährigen wird das ja noch diskutiert. Aber er sagt auch, es fehle eine Regelung zur Fahrtüchtigkeit und sagt, wir brauchen dringend eine Anpassung der Grenzwerte, damit fahrtüchtige Menschen nicht ihren Führerschein verlieren, weil in ihrem Blut noch Spuren von THC gefunden werden. Also wenn man ihm zuhört, dann hört man raus, und das hat Lauterbach heute auch angekündigt, es soll eine Art Grenze geben, also wie eine Promillegrenze auch beim Alkohol, also so nach dem Motto, so und so viel THC darfst du im Blut haben, dann wird dir der Führerschein nicht weggenommen. Aber auch das ist erstmal Zukunftsmusik.
Und was sagt denn die Polizei?
Die Polizei in Form der, die Polizei, die Gewerkschaft der Polizei, der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke, der ist nicht generell gegen die von der Bundesregierung geplante Legalisierung von Cannabis. Er sagte, die GdP wolle den Gesetzgebungsprozess konstruktiv begleiten, sagt aber auch nun, die vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte, die könnten für die Polizei auf kleinteilige, kontrollintensive Einzelfallprüfungen hinauslaufen. Also wenn man da, er sagt, die Festlegung einer Obergrenze, also wie viel Gramm darfst du eigentlich mit dir führen? Das würde eben dann zu mehr Aufwand führen. So nach dem Motto, dann muss jedes Mal die Polizei dann mit einer Waage dann daneben stehen und gucken, wie viel sind es denn jetzt eigentlich? Und das wäre eben ein bürokratischer Aufwand. Man muss ja ganz grundsätzlich sagen, natürlich gibt es ja auch gesundheitliche Risiken und das darf man ja auch bei dem Thema nicht unterschlagen. Stichwort Psychosen. Es gibt Menschen, die einfach THC nicht vertragen und wo es auch bleibende Schäden hinterlassen kann. Diese Stimmen gibt es auch, aber auch bei Ermittlungsbehörden, da gab es ja in den vergangenen Jahren ja auch häufig die Forderung, dass man das, naja, legalisiert, weil man immer damit argumentiert hat, man müsse sich sozusagen eigentlich den Straftaten, den größeren Vergehen widmen und dieses ganze Ahnden von ein paar Gramm Gras, das würde sozusagen die ganzen Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaften, Polizeien eigentlich zu viel beschäftigen. Deswegen hört man da durchaus auch positive Töne.
Also, die Bundesregierung will Cannabis in Deutschland legalisieren, aber es gibt möglicherweise noch einige rechtliche Hürden, deshalb das Ganze erstmal noch, Panayotis, du hast es so schön gesagt, erstmal noch on hold. Vielen Dank, Panayotis Gavrilis in Berlin.
Gerne.
Die allermeisten von uns machen sich in der Küche eine Menge Arbeit damit, den Müll zu trennen. Plastikverpackungen, Milchtüten, Joghurtbecher. Kommt alles in den Recyclingabfall. Aber immer wieder gibt es Hinweise darauf, dass jede Menge von diesen Abfällen niemals im Recycling ankommen, sondern auf Müllkippen irgendwo auf der Welt. Das ist illegal, aber offenbar trotzdem weit verbreitet. Das legt zumindest jetzt eine Untersuchung von Greenpeace nahe. Die Umweltschutzorganisation hat insgesamt 42 Plastikmülltransporte verfolgt. Ein Viertel davon wurde aus Deutschland rausgeschafft. Ich habe mit Jakob Kluchert bei Greenpeace in Hamburg gesprochen. Er war Teil dieses Rechercheteams und er hat mir erstmal erklärt, wie er und seine Leute da vorgegangen sind.
Ja, also Greenpeace hat in den vergangenen Jahren immer wieder im Ausland, in der Türkei, aber auch in Malaysia, illegale Deponien dokumentieren können. Und wir haben uns gefragt, welche Akteure in Deutschland, welche Firmen sind eigentlich verantwortlich? Wer ist für diese illegalen Exporte verantwortlich? Und dafür haben wir über die letzten 3 Jahre mit Ortungsgeräten, sogenannten Trackern, versucht herauszufinden, wie genau diese Bewegungen sind. Also wir haben 42 Tracker bei verschiedenen Recyclingfirmen in Deutschland, in deren Plastikmüll versteckt und dann geschaut, wo die hingehen. Und tatsächlich sind über ein Viertel der Plastikladungen, die wir beobachtet haben, tatsächlich ins Ausland gegangen.
Und das ist generell illegal, das ist nicht erlaubt.
Nein, grundsätzlich ist es so, dass die Basler Konvention regelt, welche Exporte legal oder illegal sind. Da sind 2 Kriterien wichtig. Einmal, ob der Müll am Ort, wohin er exportiert wird, sozusagen fachgerecht recycelt werden kann. Und das zweite Kriterium ist, dass keine Gefahrenstoffe sich in dem Müll befinden. Jetzt konnten wir sehen bei den 15 Exporten ins Ausland, die wir beobachtet haben, dass da leider sehr wohl kritische und teilweise sogar illegale Exporte passiert sind, weil zum einen wir festgestellt haben, dass in Hartplastik, das exportiert wurde, Brom enthalten war, also es kontaminiert war. Dieses Hartplastik wurde nach Malaysia verschifft und wir haben auch gesehen, dass in die Türkei ein illegaler Export passiert ist zur Firma Bestplast südlich von Adana, die eigentlich keine Lizenz vom türkischen Umweltministerium hatte. Und darüber hinaus hat die Türkei geregelt, was für Plastikmüll eigentlich noch importiert werden darf. Die hatten das stark eingeschränkt 2021. Und tatsächlich war dieser Mix, der da von der Firma Melor Edelmetall Recycling hier in Rheinbeck exportiert wurde, so nicht zugelassen.
Was für Müll ist das denn, der da exportiert wurde? Sind das tatsächlich die Joghurtbecher, die irgendwo in einer Küche aussortiert wurden und im Recyclingmüll gelandet sind, oder sind das möglicherweise auch Industrieabfälle?
Genau, das ist leider tatsächlich das Tragische, dass man mit der Annahme ja seinen Müll sortiert, dass da gutes Recycling passiert. Dem ist leider nicht immer so. Tatsächlich zählen die Exporte ins Ausland in der Statistik auch zu denen, die wir als recycelt zählen. Leider sehen wir dann eben, wie jetzt in dieser Recherche, dass das da nicht immer mit rechten Dingen zugeht und die sehr wohl auch auf illegalen Deponien landen oder bei Firmen, die eigentlich nicht in der Lage sind, das Recycling fachgerecht zu machen.
Und weil sie das nicht können, so die Annahme, deshalb schicken sie es einfach ins Ausland?
Na, die deutschen Entsorger, für die ist es günstiger, den Müll ins Ausland zu geben, als den hier in Deutschland recyceln zu lassen, weil das teurer ist in Deutschland.
Jetzt haben Sie ja schon einen Firmennamen genannt. Haben Sie mal mit den Firmen gesprochen, woher dieser Müll kommt, was die dazu sagen?
Also tatsächlich ist diese eine Firma, Meloa Edelmetall Recycling in Rheinbeck, immer wieder in der Vergangenheit aufgefallen mit problematischen Exporten. Wir haben mehrmals versucht, mit denen zu sprechen, leider nie Antworten erhalten, auch jetzt nicht zu dieser Recherche.
Und bei den anderen Firmen?
Tatsächlich müssen wir sagen, dass die problematischsten Exporte, die wir jetzt tatsächlich gesehen haben, wirklich von dieser einen Firma kamen.
Ah ja. Gut, dann werde ich das gleich auch nochmal ausprobieren. Vielleicht bin ich da ja, wenn wir hier gesprochen haben, vielleicht bin ich da ja erfolgreicher mit einem Anruf. Können Sie uns denn erklären, wie funktioniert das mit dem illegalen Müllexport? Weil ich kann mir vorstellen, so ein Lastwagen voller Plastikmüll, den einfach nach Malaysia zu bringen, der muss ja auch mehrere Kontrollen durchlaufen. Wie funktioniert das dann?
Genau, also eigentlich sind natürlich die Behörden, der Zoll, dafür zuständig, diese Exporte zu kontrollieren. Leider sehen wir immer wieder, dass das nicht ausreichend passiert. Natürlich sind die Papiere, können gar nicht ausgestellt sein für den Mix, der es dann tatsächlich enthält, wenn es sich um einen illegalen Export handelt. Also beispielsweise diesen Export in die Türkei, den wir beobachtet haben, da kann natürlich nicht PET oder PP als Mix auf den Papieren stehen, sonst würde das ja direkt auffallen. Wie dann in der Vergangenheit teilweise vorgegangen wurde, ist, dass halt, selbst wenn die Container aufgemacht wurden, die ersten 3, 4 Ballen, die beieinander gestapelt sind, noch sozusagen reiner Plastikmüll sind und dann dahinter verbirgt sich der eigentliche dreckige Plastikmix.
Und wo landet dieser Müll dann üblicherweise, zum Beispiel, wenn er in die Türkei gebracht wird oder nach Malaysia?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Exporte, die legal passieren, zu Firmen, die dann tatsächlich auch in der Lage sind, den Müll zu recyceln. Da sagen wir von Greenpeace natürlich trotzdem, es ist absurd, dass wir unseren deutschen Plastikmüll tausende Kilometer weit verschiffen. Aber nach geltendem Recht wäre das legal. Wir sehen aber auch, dass immer wieder, und das ist eben für die Behörden, also das wird dann nicht ausreichend nachverfolgt, illegale Exporte passieren, so wie jetzt beobachtet.
Und die landen dann auf irgendwelchen Müllkippen einfach so und verrotten da?
Das haben wir immer wieder gesehen, genau. Also zum Beispiel im Raum Adana haben wir letztes Jahr über 10 wilde Deponien tatsächlich gefunden, mit Müll auch aus Deutschland. Die landen aber auch bei Firmen wie Bestplast in der Türkei, die eben keine Lizenz haben und wo wir nicht wissen, was dann weiter mit dem Müll passiert.
Was könnten denn die Schäden sein? Sie haben diese eine Ladung angesprochen, wo Plastikmüll mit Brom, glaube ich, haben Sie gesagt, versetzt war.
Genau, also die Basler Konvention regelt eben, dass Gefahrenstoffe nicht exportiert werden dürfen. Jetzt konnten wir nachweisen mit einem unabhängigen Labor, dass tatsächlich in 3 Chargen Müll Brom-kontaminiertes Plastik zu finden war. Das Problem ist natürlich, wenn diese jetzt nicht nur mit Brom, sondern auch anders mit Gefahrenstoffen kontaminierten Plastik Abfälle in der Umwelt landen, dass dann die Umwelt und die Menschen vor Ort direkt gefährdet sind. Also wir haben beispielsweise auf illegalen Mülldeponien in der Türkei nachweisen können, dass gefährliche Stoffe in 100-facher Menge in die Umwelt gelangt sind und tatsächlich Gesundheitsrisiken bürgen für die Menschen vor Ort.
Wenn das jetzt in so überraschend vielen Fällen passiert, dass dieser Plastikmüll illegal exportiert wird, wo liegen dann die Schwachstellen? Oder besser gefragt, was müsste die Politik tun, um das zu unterbinden?
Also erstmal sagen wir, dass grundsätzlich kein Export von Plastikabfällen eigentlich passieren sollte. Deutschland sollte in der Lage sein, mit dem von uns produzierten Müll selbst umzugehen. Ganz besonders sollte kein Export von nicht recycelbaren Abfällen in Länder des globalen Südens erfolgen natürlich. Und ganz konkret muss das Bundesumweltministerium hier Abhilfe schaffen. Also es muss flächendeckend und effizient kontrollieren. Und dann, wenn eben Verstöße auffallen, diese auch wirksam sanktionieren.
Können wir sagen, viele Menschen machen sich, wenn sie zu Hause in der Küche den Müll trennen und davon ausgehen, dass das einen geregelten Weg gehen wird und dass das irgendwie wiederverwertet wird und wieder zu Plastik gemacht wird, machen sich da viele Menschen Illusionen?
Ich würde sagen, leider ja. Also weil tatsächlich wir uns einerseits damit brüsten, dass wir fürs Jahr 2020 79% der Verkaufsverpackungen recycelt haben, was aber leider nur täuscht, denn tatsächlich haben wir davon einen großen Teil exportiert und was mit diesen Exporten teilweise passiert, konnten wir jetzt ja wieder sehen.
Dann vielen Dank, Jakob Kluchert von Greenpeace, darüber, dass Sie Ihre Erkenntnisse hier mit uns geteilt haben heute bei der Tag. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ich habe nach diesem Gespräch mit Jakob Kluchert von Greenpeace gleich bei der Firma, die er da erwähnt hat, in der Nähe von Hamburg angerufen. Da hieß es nur, für einen Kommentar oder für ein Interview sogar ist heute niemand zu erreichen. Ich versuche das aber weiter. Vielleicht klappt es ja in den kommenden Tagen irgendwann. Außerdem geht mir nach diesem Interview das Stichwort Brom nicht mehr aus dem Kopf. Für alle, bei denen der Chemieunterricht auch schon zu weit zurückliegt. Brom ist ein chemisches Element, bei Zimmertemperatur flüssig und sehr giftig. Die Greenpeace-Recherche zu illegalen Plastikmülltransporten ins Ausland und die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis. Das waren die Themen heute hier im Podcast. Feedback wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.